Es hätte ja nach der Wende die Möglichkeit gegeben, den sehr, sehr großen Staatsbesitz, den die DDR an land- und forstwirtschaftlichen Flächen hatte, dafür zu nutzen, eine bäuerliche Struktur in Ostdeutschland wieder zu etablieren. Also nach der Zwangskollektivierung in 15, 16 Jahren waren ja riesige Betriebe entstanden und das hätte man ja umdrehen können.
Die landwirtschaftlichen Betriebe in Ostdeutschland sind bundesweit die größten. Zu diesem Ergebnis kommt die Landwirtschaftszählung des Statistischen Bundesamtes 2020. Die bewirtschaftete Fläche pro Betrieb reiche dabei von knapp 140 Hektar in Sachsen bis zu gut 280 Hektar in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Vergleich, Betriebe in Süddeutschland waren 2020 im Durchschnitt nur 37 Hektar groß. Dass die landwirtschaftlichen Betriebe in Ostdeutschland so groß sind, liegt vor allem an der Geschichte. In der DDR wurden in den 50er Jahren bäuerliche Betriebe zu landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften kollektiviert, kurz LPGs. Als die Zwangskollektivierung 1960 abgeschlossen war, gab es bis auf wenige Ausnahmen keine privaten bäuerlichen Betriebe mehr. Nach der Wende wurden die land- und forstwirtschaftlichen Flächen, die bis dahin DDR-Staatsbesitz waren, privatisiert. Reiko Wöllert ist Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in Mitteldeutschland und stellvertretender Bundesvorsitzender. Zusammen mit seiner Frau bewirtschaftet er einen Milchviehbetrieb mit 32 Hektar Grünland in Thüringen. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft gehört der internationalen Bewegung La Via Campesina an, in der kleinen Bäuerinnen und Bauern sich weltweit organisieren. Er erzählt, warum es nach der Wende kein Interesse gab, bäuerliche Strukturen in Ostdeutschland zu fördern.
Politisches Ziel war aber, und da waren sich die Ost- und die westdeutschen Bauernverbände sehr, sehr schnell einig, das halt genau nicht zu machen, sondern diese riesigen Strukturen im Osten zu stabilisieren. Damals sicherlich verständlich, man wollte den ländlichen Raum möglichst stabil halten, die ganze Industrie brach ja zusammen und dann noch ein Unruheherd oder Unruhe zu haben im ländlichen Raum war halt nicht so gewollt. Das heißt, die Privatisierung des ehemaligen DDR-Staatsbesitzes wurde halt so gemacht, dass die großen Betriebe mit Land versorgt wurden. Die ABR hat es damals schon kritisiert, ist aber nicht durchgedrungen. Also es lief einfach so, dass die, die schon viel Land hatten, also vor allem viel Land bewirtschaftet hatten, sehr viel Land auch kaufen konnten und die, die wenig hatten, also die gerade ihren Betrieb erst aufgebaut hatten, konnten dementsprechend nur wenig kaufen. Und damals wurde das Land echt für ein Apfel und ein Ei verscherbelt. Im Verhältnis zu den heutigen Preisen, gut, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen waren natürlich auch andere. Leute hatten weniger Geld und so, es ist große Unsicherheit, wie geht's weiter, alles klar. Trotzdem wurde das Land halt aus heutiger Sicht eben verscherbelt und ist halt bei den Betrieben gelandet, die aus der Zwangskollektivierung in der DDR entstanden sind, die ehemaligen LPGen und sich dann halt nach der Wende in eine andere Rechtsform umgewandelt haben.
Zuständig für die Privatisierung der Flächen aus ehemaligem DDR-Staatsbesitz ist die Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH, kurz BVVG. Sie wurde 1992 als Nachfolgeeinrichtung der Treuhandanstalt gegründet. Als bundeseigenes Unternehmen privatisiert sie seit inzwischen 30 Jahren land- und forstwirtschaftliche Flächen in Ostdeutschland. Inzwischen hat die BVVG bereits über 1 Million Hektar Flächen privatisiert. Aktuell verwaltet das Unternehmen noch gut 90.000 Hektar landwirtschaftliche Flächen, die bislang noch öffentliches Eigentum sind. Die Arbeit der BVVG wird, seit es sie gibt, von verschiedenen Seiten kritisiert. Dr. Jens Schöne sagt dazu:
Um Tacheles zu reden, was ja immer übersehen wird, es geht hier einfach auch um sehr viel Geld. Erst recht in den letzten 10 Jahren. Aber auch vorher gab es ja schon sehr widerstreitende Interessen zwischen den Bauernverbänden, die eher die Großbetriebe jetzt tendenziell vertreten. Dann haben wir kleinere Verbände, die ökologische Landwirtschaft machen, die die Wiedereinrichter vertreten. Und da gab es ja immer widerstreitende Interessen, die dann auch erst irgendwie austariert werden mussten oder Berücksichtigung finden mussten. Da hat jede Interessengruppierung halt ihre eigene Vorstellung und wirkt eben auch auf die BVVG ein. Und ich sage mal, die traditionellen Bauernverbände mit den Großbetrieben, die sind eine Macht. Ja, das muss man mal sagen.
Jens Schöne ist stellvertretender Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Als Historiker beschäftigt er sich mit der Wirtschafts- und Sozialgeschichte der DDR. Zur Treuhand und ihrer Privatisierungspolitik werde gerade viel geforscht, erzählt Jens Schöne. Ich frage ihn nach dem Stand der Forschung zur BVVG.
Mein anfängliches Schweigen zeigt Ihnen, dass ich überlege, wie da der Stand ist, aber leider zu dem Ergebnis komme, dass wir gar keinen Stand haben. Mir sind keine Studien zur BVVG bekannt. also Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft 1992 gegründet. Also die Eckdaten sind schon klar. Wir wissen aber nichts über das Innenleben. Wir wissen jenseits der Zahlen nicht, was da eigentlich passiert ist. Also insofern muss ich leider auch an dieser Stelle sagen, also unser Kenntnisstand ist so gering, dass wir uns nicht dazu hinreißen lassen können, auch nur irgendwie annähernd abschließende Antworten geben zu können. Auch da besteht einfach die Notwendigkeit. Aber ich hoffe auch ein bisschen, dass es im Zuge der Treuhandanstalts-Forschungsrenaissance sozusagen auch mal in den Blick kommt und sich mal Studien damit beschäftigen werden, was hat die BVVG eigentlich getan seit 1992? Welche Mechanismen haben da gegriffen? Was sind die Ergebnisse jenseits der blanken Zahlen, die man den Rechenschaftsberichten sozusagen entnehmen kann?
Die Privatisierungspraxis der BVVG hat die landwirtschaftlichen Strukturen in Ostdeutschland seit 1992 stark geprägt. Die großen Agrargenossenschaften, die LPG-Nachfolgebetriebe sind, besitzen nicht alles Land, auf dem sie wirtschaften. Einen großen Anteil ihrer Flächen pachten sie. Aber die Privatisierungspolitik der BVVG habe dazu geführt, dass die historisch gewachsenen großbäuerlichen Strukturen in Ostdeutschland stabilisiert wurden, weil sie mit verbilligtem Eigenland versorgt wurden, so Reiko Wöllert von der ABL. Danach gefragt, wie die BVVG ihre Flächen vergibt, antwortet er:
Aus unserer Sicht eine Katastrophe. Also es war lange, lange Jahre so, dass ja eben verbilligt Land abgegeben wurde, hatte ich ja schon gesagt, vor allen Dingen an die Großbetriebe, weil die halt mehr Land hatten, mehr kaufen konnten. Das hat sich in den letzten 10, 12, 15 Jahren dahingehend gewandelt, dass mehr und mehr Land quasi versteigert wurde an den Höchstbietenden. Und das hat unheimlich dazu beigetragen, zumindest hier im Osten, dass die Bodenpreise gestiegen sind. Also sowohl bei Kauf als auch bei Pacht. Also neben der Kirche, die da beim Pacht auch eine sehr unrühmliche Rolle spielt, was die Pachtpreise angeht, ist die BVVG die größte Pachttreiberin, also Pachtpreistreiberin und auch Kaufpreistreiberin. Also ist einfach so, die BVVG stellt Lose zusammen und sagt, hier, das wollen wir verkaufen und nun bietet mal. Und dann kriegt es immer der Höchstbietende. Und das ist natürlich, hat mit agrarstrukturellen Gesichtspunkten und einer Förderung einer nachhaltigen bäuerlichen Landwirtschaft, die was für die Natur- und Umweltschutz tut und so weiter, definitiv nichts zu tun. Im Gegenteil, befördert werden halt die Betriebe, die einfach profitmaximiert arbeiten, die eben dann dementsprechendes Geld auch übrig haben, Land zu kaufen. Und die Betriebe, die eben nicht darauf aus sind, Maximum an Rendite zu erwirtschaften, sondern eben auch was für die Biodiversität tun und so weiter, die gehen halt oft leer dabei aus. Da gab es riesengroße Kritik daran, zumal auch dann zum Teil sehr, sehr große Flächenlose zusammengestellt wurden. Also da konnte man nicht ein einzelnes Flurstück kaufen, sondern dann waren es vielleicht 50 oder 60 oder 80 Hektar, was natürlich für einen mittleren und kleineren Betrieb eine enorme Hausnummer ist. Und dann noch zu völlig utopischen Preisen muss ich einfach passen und kann da gar nicht mit. So, und da gab es massive Kritik daran, die wurde dann auch zum Teil berücksichtigt, sodass die BVVG in letzter Zeit eher kleinere Flächenlose ausschreibt. Aber es ist nach wie vor so, dass ein Großteil der Fläche einfach nur nach dem Maximum des Gebotes verkauft wird. Und das ist aus unserer Sicht agrarstrukturell eine absolute Katastrophe. Es gibt einzelne Flächen, die beschränkt ausgeschrieben werden, also wo sich nur Biolandwirte oder nur Tierhalterinnen bewerben können. Das ist aber relativ wenig und auch da zählt dann am Ende wieder nur das höchste Gebot, nur dass eben nicht alle mitbieten können. Aber aus unserer Sicht, wenn man einen Strich drunter zieht, war das bislang wirklich die blanke Katastrophe. Von daher sind wir als ABL sehr, sehr froh, dass da jetzt erstmal ein Riegel vorgeschoben wurde, um erstmal Luft zu haben, zu überlegen, wie kann es denn anders gehen.
Seit Mitte Dezember 2021 hat die BVVG zunächst für 8 Wochen einen Flächenverkaufsstopp eingelegt. Ausgenommen davon sind Verkäufe an Berechtigte nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz sowie Verkäufe von Flächen, die für Wohn- oder Gewerbezwecke vorgesehen sind. Grund für den Flächenverkaufsstopp der BVVG ist der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. Darin heißt es im Abschnitt zur Bodenpolitik:
Die BVVG-Flächen werden für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Klima- und Artenschutz genutzt. Dabei werden landwirtschaftlich genutzte Flächen vorrangig an nachhaltig bzw. ökologisch wirtschaftende Betriebe verpachtet und nicht veräußert.
Um keine Fakten zu schaffen, die den damit verbundenen Zielstellungen eventuell entgegenstehen könnten, wird die BVVG bis auf Weiteres keine Verkäufe landwirtschaftlicher Flächen durchführen. Das schreibt die BVVG auf ihrer Homepage. Wie geht es jetzt weiter? Inzwischen sind die im Dezember angesetzten 8 Wochen bald vorbei. Zuständig für die BVVG ist das Bundesministerium für Finanzen. Anfang Februar schrieb das Ministerium auf Anfrage von Radio Korax, Zitat: Zu den konkreten Festlegungen und der Umsetzung des Koalitionsvertrages in Bezug auf die BVVG sind zunächst weitere Abstimmungen erforderlich. Das weitere Vorgehen hänge davon ab, zu welchen Ergebnissen die andauernden Gespräche der Ressorts des Ministeriums führen. Land ist für landwirtschaftliche Betriebe Existenzgrundlage. Gleichzeitig geht es auch um sehr, sehr viel Geld. Die Preise für landwirtschaftliche Flächen haben sich in Ostdeutschland seit 2007 verdreifacht. Kein Wunder also, dass es widerstreitende Interessen gibt bei der Frage danach, wie es weitergehen soll mit den Flächen der BVVG. In Ostdeutschland stehen sich große Agrargenossenschaften, die aus den ehemaligen LPGs hervorgegangen sind, und kleinbäuerliche Betriebe oder HofgründerInnen gegenüber. Kritik am Flächenverkaufsstopp der BVVG kommt unter anderem vom Landwirtschaftsminister Sachsen-Anhalts, Sven Schulze von der CDU. Er behauptet, konventionelle Betriebe seien von der weiteren Privatisierung ausgeschlossen und damit die Verlierer der Vorgaben. Reiko Wöllert von der ABL sagt dazu:
Also was aus unserer Sicht gar nicht gut ist, ist tatsächlich zu sagen, die Flächen gehen nur noch an Biobetriebe und konventionelle bleiben außen vor. Also das ignoriert völlig die Tatsache, dass es auch riesengroße Biostrukturen gibt, die nichts mehr mit bäuerlicher Landwirtschaft zu tun haben, und tut so, als ob, wenn Betrieb Bio ist, dann ist alles gut. Das ist natürlich völlig unsinnig. Aus unserer Sicht, wir treten dafür ein, dass auch konventionelle Betriebe, die eine gute, nachhaltige Landwirtschaft machen, dass natürlich auch die Zugriff auf die Flächen haben müssen.
Auch die ABL hat einen Vorschlag für die zukünftige Vergabe der BVVG-Flächen beim Bundesministerium für Finanzen eingereicht. Anhand eines Kriterienkatalogs sollen Betriebe danach bewertet werden, was sie für die Agrarstruktur, die Biodiversität und die Menschen in ihrer Umgebung tun. Reiko Wöllert von der ABL berichtet:
Wir hoffen natürlich ganz stark darauf, dass die Flächen nicht weiter privatisiert werden, sondern entweder im Besitz des Bundes bleiben oder aber an die Länder übertragen werden, aber jedenfalls im Endeffekt von einer staatlichen Stelle gemeinwohlorientiert verpachtet werden, wo es eben nicht darum geht, das Staatssäckelmaximum zu füllen, sondern wo es darum geht, was kann mit diesen Flächen agrarstrukturell passieren. Man muss sich ja vorstellen, die sind ja überall verteilt. Das ist ja kein kompakter Grundbesitz irgendwo, sondern das ist mal hier ein halber Hektar und mal da zwei Hektar und so. Das heißt, man könnte in der Fläche überall in der Landschaft kleine Trittsteine setzen, wo dann halt was Intelligentes passiert. Das heißt nicht, dass es jetzt alles nur reine Naturschutzflächen werden sollen. Also das wäre auch fatal, sondern der beste Naturschutz ist ja den, die Bauern und Bäuerinnen machen. Da versuchen wir jetzt möglichst viel Druck zu machen, auch gemeinsam mit anderen Nichtregierungsorganisationen, und hoffen, dass da die Vernunft sich durchsetzt.